Wer die internationalen Nachrichten verfolgt hat, die letzten Tage und Wochen, wird um das Thema nicht drumherum gekommen sein. Es gibt eine russische Truppenansammlung an der Grenze zur Ukraine. Putin droht mit einer Invasion, sollten Forderungen nicht erfüllt werden. Gegenüber der USA sind dort auch international viele Verhandlungen am Lauf. Auch die Europäische Union mischt sich ein. Und das Ganze ist relativ kompliziert, was da alles passiert. Aber diese geopolitischen Überlegungen sollen jetzt gar nicht so sehr der Fokus sein. Im Wesentlichen lässt es sich zusammenfassen, dass da viele Verhandlungen gerade stattfinden, die versuchen sollen, eine russische Invasion zu verhindern oder irgendwie da einen Kompromiss zu finden. Ob das klappt, ist definitiv momentan nicht abzusehen. Es gibt auf jeden Fall, was einige Einschätzungen angeht, ein beschränktes Zeitfenster, in dem das Ganze jetzt noch passieren könnte. Heißt, dass es im Laufe vom Februar höchstwahrscheinlich klar wird, auch wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber mich interessiert vor allem in dem Bezug genau das, worauf irgendwie nie geachtet wird, nämlich was eigentlich in der Ukraine die Bevölkerung, die Regierung und die Zivilgesellschaft zu diesem Ganzen sagt, denkt und agiert. Denn in diesen internationalen Verhandlungen fehlt ganz, ganz häufig eben diese Stimme, die sich dazu nicht äußert. Und dazu habe ich hier am Telefon Ivo Georgiev, Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew, also dem Büro in Kiew. Vielleicht gleich zum Einstieg, um genau in diesen Blick in die Ukraine reinzukommen. Wie würdest du denn momentan die generelle Stimmung in der Bevölkerung in der Ukraine beschreiben?
Also ich würde generell sagen, dass die ukrainische Gesellschaft sehr ruhig ist, erstaunlich ruhig. Also das ist eine unterschiedliche Wahrnehmung als das, was ich in deutschen Medien lese. Salopp gesagt, es wird jetzt nicht davon ausgegangen, dass es eine groß angelegte russische Invasion in diesen Tagen gibt. Die Menschen reagieren ganz normal, die führen ihr ganz normales Leben. Die internationalen Organisationen sind auch alle da, sie machen auch ihre Arbeit. Also ich habe schon Mitte Dezember angefangen, mein ukrainisches Umfeld zu befragen, wie sie diese Zusammenziehung von russischen Truppen betrachten. Und die waren damals extrem gelangweilt und haben daraus überhaupt kein Problem gemacht und meinten, wir leben seit 8 Jahren in einer Situation, in einer erhöhten Alarmbereitschaft. Wir sehen, dass es eine latente Kriegsgefahr gibt mit Russland. Jetzt wird das mittlerweile etwas anders gesehen, aber ich wollte damit sagen, der Impuls jetzt für diese Wahrnehmung einer unmittelbaren Gefahr, Kriegsgefahr, der kam nicht aus der Ukraine. Und selbst die Reaktionen der ukrainischen Regierung, also jetzt, sind sehr moderat. Das wird in Deutschland wahrscheinlich nicht so direkt wahrgenommen, aber die ukrainische Regierung versucht jetzt gerade, die Reaktionen aus den USA und Großbritannien zu mäßigen. Ich will damit sagen, die ukrainische Regierung ist jetzt in einer seltsamen Rolle, dass sie eben versucht, die Amerikaner und Briten zu beruhigen und zu erklären, dass die Ukrainer selbst jetzt einen groß angelegten russischen Angriff nicht erwarten. Im Gegenteil, es gibt auch Warnungen vor einer Panikmache und die kommen aus ukrainischer Seite, eben aus von der ukrainischen Regierung, vom Office des Präsidenten der Ukraine. Zelensky hat schon zweimal sich offiziell an die Bevölkerung gewandt und beruhigt und erklärt, dass es auch seiner Meinung nach zur Strategie der Russischen Föderation gehört, Panik zu verbreiten und man solle sich jetzt nicht darauf einlassen.
Das ist eigentlich eine relativ spannende Reaktion. Wie begründet die ukrainische Regierung sozusagen diese Einschätzung?
Naja, die ukrainische Regierung hat ja ihre eigenen Quellen, nehme ich an. Auf alle Fälle, die Regierung versucht tatsächlich diesem Eindruck entgegenzuwirken, dass jetzt ein groß angelegter Krieg bevorsteht. Also natürlich wird das Verhalten Russlands sehr stark kritisiert. Natürlich ist jetzt für diese letzte Spirale der Eskalation Russland verantwortlich mit diesen Truppenbewegungen im Dezember. Übrigens gibt es jetzt eine neue militärische Übung in Weißrussland, in Belarus, bei der auch russische Truppen sich auch nahe an die ukrainische Grenze bewegen, also an der belarussisch-ukrainischen Grenze. Und das sorgt auch für Beunruhigung, insbesondere in Polen und auch international, denn an dieser Grenze stehen ja keine ukrainischen Truppen, also die Grenze wird kaum bewacht im Westen. auch diese ultimative Forderungen der Russischen Föderation, also dafür hat hier in der Ukraine niemand Verständnis. Und das meine ich, wenn ich sage, dass Russland auch seine Verantwortung trägt für diese Zuspitzung der Eskalationsspirale. Wie gesagt, nicht nur die Regierung, sondern auch die Gesellschaft lebt schon seit 8 Jahren in einem Zustand der erhöhten Kriegsbereitschaft. Das will ich jetzt auch nicht verharmlosen, aber es gibt jetzt keine Mobilmachung der ukrainischen Armee. Die ukrainischen Truppen an der Konfliktlinie in Donbass wurden nicht verstärkt. Also die gibt es da natürlich. Und leider wird da an der Konfliktlinie im getrennten Donbass auf beiden Seiten geschossen. Aber es gab jetzt keine ukrainische militärische Anlässe jetzt für diese letzte Eskalation, die wir erleben. Und trotzdem hat die ukrainischen Offiziellen und auch die Gesellschaft ist genug beschäftigt mit anderen Dingen. Die Nachrichten in ukrainischen Medien beginnen nicht unbedingt jetzt mit den letzten Meldungen aus Deutschland oder aus der USA, sondern die Erhöhung der Preise für Energieträger, insgesamt steigt die Inflationsrate in der Ukraine. Der Winter hat viele Menschen überrascht hier und die Preise für kommunale Dienstleistungen werden auch erhöht. Das sind Probleme, die Bevölkerung interessieren. Und sonst, also sie haben schon diese Kulisse, internationale Kulisse der Kriegsbedrohung wahrgenommen, selbstverständlich. Aber die Reaktion ist in meinen Augen sehr moderat, also nicht übertrieben. Ich glaube, die ukrainische Regierung, warum jetzt diese Aufrufe, nicht in Panik zu verfallen und besonnen zu reagieren. Die ukrainische Regierung hat möglicherweise auch eine Befürchtung, dass es bei so einer angespannten Situation, wo auch NATO-Kräfte aufrüsten und Waffen- und Armeeeinheiten schicken, dass es aus Zufall zu einer größeren Provokation kommen kann und dann ist die Ukraine die Leidtragende davon. Also die Ukraine wäre der absolute Verlierer im Falle einer eher unwahrscheinlichen militärischen Eskalation. Und andererseits ist natürlich das auch nicht zu unterschätzen. Selbst wenn hier meine Kontakte in Kiew nicht daran glauben, dass jetzt eine Invasion bevorsteht, trotzdem haben sie alle die Erinnerungen an 2014. Viele Familien in der Ukraine haben einen Schock erlebt, viele Familien haben Schrecken erlebt, haben Verwandte verloren in diesem bewaffneten Konflikt in Donbass. Sie haben gesehen, dass die Russische Föderation damals auch die territoriale Souveränität der Ukraine verletzt hat, dass sie Teile des ukrainischen Territoriums besetzt hat und besetzt hält. Und wenn jetzt diese Spannungen wachsen, dann denken natürlich viele Ukrainer auch an diese Zeiten zurück und sagen, das ist dann doch nicht ganz unmöglich, selbst wenn wir es für unwahrscheinlich halten. Und das schafft tatsächlich jetzt mittlerweile eine Neurosität und Anspannung innerhalb der ukrainischen Gesellschaft. Und die ist zu spüren.
Gerade eben hast du gesagt, dass praktisch die russischen Forderungen eher auf Unverständnis stoßen. Das bezieht sich wahrscheinlich auch vor allem auf diese Debatte um potenziellen NATO-Beitritt, der ja eigentlich eh in weiter Ferne, wenn überhaupt, steht. Ist dann dieses Unverständnis, speist sich das daraus, dass praktisch einfach gesagt wird, so, das ist unsere Entscheidung, wo wir wie uns alliieren wollen oder kommt es woanders her?
Ja, natürlich besteht die Ukraine darauf, dass das Land unabhängig ist und auch selbstständige Entscheidungen trifft über Zugehörigkeit zu internationalen Allianzen. Die Ukraine ist auf mehreren Ebenen verärgert, vor allen Dingen auch darüber, dass jetzt die Russische Föderation diese Debatte mit den USA führt und über die Ukraine geredet wird auf dem diplomatischen Parkett, aber ohne die Ukraine selbst. Und das Gefühl, dass das Land wieder einmal zum Spielball der Großmächte geworden ist, das sitzt tief, das enttäuscht auch viele. Also die russischen Forderungen waren selbstverständlich hier in der Ukraine negativ betrachtet. Ich persönlich denke auch, dass diese Forderungen das Ziel hatten, eben ein gewisses Geltungsbedürfnis der Russischen Föderation zu befriedigen. Und das Ziel wurde auch erreicht. Russland verhandelt jetzt direkt mit den USA oder führt Gespräche, Verhandlungen sind das noch nicht. Andererseits ist das wahrscheinlich die russische Art, auf die Sackgasse der Minsker Verhandlungen zu reagieren. Die sind ja bekannterweise schon seit längerer Zeit ergebnislos, diese Verhandlungen. Und ich nehme an, als Ergebnis dieser militärischen Eskalation wird es irgendwann neue Verhandlungen geben, eine neue Runde der Minsker Prozess und dann die Russische Föderation möglicherweise eine andere Verhandlungsposition jetzt hinter der Kulisse eines drohenden Krieges. So kann ich mir erklären, warum es jetzt zu dieser Situation kam. Und was wir jetzt beobachten, ist Muskelspiele der beiden Großmächte, Russland und die USA. Die Ukraine ist dazwischen und ist überhaupt nicht glücklich darüber. Und selbstverständlich weckt das Ängste, weil es in der Ukraine keine militärischen Kapazitäten gibt, die die Landesverteidigung gewährleisten. Und deswegen ist jetzt ein sehr wichtiges Thema auch in der ukrainischen Politik Waffenlieferungen. Also Deutschland wird jetzt gerade sehr kritisch betrachtet. Deutsche Organisationen müssen mit dieser Stimmung leben, dass Ukraine quasi jetzt sich als Opfer sieht, keine Kapazitäten hat, sich zu verteidigen und Deutschland verweigert jede Unterstützung. Also das Thema ist schon sehr, sehr wichtig momentan.
Vorhin hast du gesagt, es geht vor allem aber im Interesse für die Bevölkerung gerade mehr um steigende Energiepreise, Inflation und über den Winter kommen. Gibt es einen Unterschied, wie praktisch jetzt in der Zivilgesellschaft das Ganze verhandelt wird, wenn man über dieses politische Spektrum einmal drüber blickt, so von links nach rechts oder rechts nach links, wie unterschiedlich die Ansätze sind?
Naja, die sozialen Themen, die soziale Frage ist in den Hintergrund geraten, aus verschiedenen Gründen. Das war noch vor dieser letzten militärischen Eskalation. Das Problem in der Ukraine ist, dass es keine nennenswerte politische Partei gibt, die diese Forderungen glaubwürdig vertreten kann. Und dass hier der Konflikt mit Russland wieder einmal alles andere überschattet und eine vernünftige öffentliche Debatte über die Wirtschaftsreformen praktisch verunmöglicht, das ist Fakt. Und das versuchen einzelne linke NGOs in der Ukraine auch zu thematisieren. Alle Linken momentan leiden sehr darunter, dass aufgrund der gestiegenen Spannungen diese Forderungen nicht gehört werden. Also die werden marginalisiert, weil sich die ganze Öffentlichkeit vordergründig damit beschäftigt, eine Deeskalation zu erreichen und eben diese Spannungen abzubauen. In einem öffentlichen Diskurs, in dem es immer häufiger darüber gesprochen wird, dass das Land verteidigt werden soll und weil es eine sichtbare und hörbare Gefahr an der Grenze erscheint, da sind diese Kräfte tatsächlich, die haben einen schlechten Stand. Aber trotzdem, diese Stimmen gibt es. Es hat zum Beispiel vor etwa 2 Wochen eine linke Bewegung in der Ukraine namens Sozialen Ruch hat einen Aufruf veröffentlicht und hat zu einer internationalen Antikriegssolidarität aufgerufen. Und sie haben übrigens auch auf den Moment hingewiesen, dass es in diesem Konflikt auch um imperialistische Interessen Russlands geht. Das ist ein Aspekt, das unter deutschen Linken sehr, sehr umstritten ist und häufig auch übersehen wird. Dann haben sie auch einige Forderungen formuliert, unter anderem sind Sie sehr daran interessiert, dass die Spannungen abgebaut werden, dass es eine Regulierung des Donbass-Konflikts vollzogen wird. Sie fordern die Etablierung einer internationalen Mission im Donbass, sei es in der Form einer UN-geführten Mission oder aber vielleicht eine verstärkte, robuste Mission der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Des Weiteren haben sie die Forderung aufgestellt eines internationalen Förderprogramms für die Ukraine, für den Wiederaufbau der kriegszerstörten Regionen im Donbass. Haben übrigens auch aufgerufen, dass man die Macht der Oligarchen einschränkt, dass auch die Russischen, dass auch international Druck ausgeübt wird auf die russischen Oligarchen, die ihre Vermögen auch im Westeuropa oder im Westen haben. Auch unter diesen Umständen kritisieren sie die neoliberalen Wirtschaftsreformen, die in der Ukraine auch unwidersprochen sind und durchgesetzt werden. auch die starke Abhängigkeit der Ukraine von internationalen Organisationen wie der Internationale Währungsfonds. Also sie haben schon eine linke Position formuliert. Das Problem ist, dass sie kaum gehört wird. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass auch in Deutschland die Stimmen der ukrainischen Linken überhaupt wahrgenommen werden. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe, das zu unterstützen, diese Bestrebungen. Aber da du ja auch fragtest, was man aus Deutschland noch tun kann, man kann sich einfach verstärkt dafür interessieren, wie die Linken in der Ukraine ihr Land sehen, die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen betrachten, und ihre Stimmen sind da. Nun müssen sie gehört werden.
Und bei dem Gehörtwerden kann wahrscheinlich auch eine internationalistische Linke eigentlich auch helfen und unterstützen. Die Forderungen waren ja jetzt schon sehr, sehr präzise. Ich finde es in dem Kontext spannend, dass eine internationale Militärmission am Ende tatsächlich auch Teil einer Forderung ist, in einem Kontext von einer Militarismusdebatte aus einer linken Perspektive generell. Ist da, glaube ich, auch dann noch einiges so zu klären an Fragen, wie sieht das konkret aus, wo ist da wie hilft das tatsächlich? Da wäre es wahrscheinlich sehr spannend, dann nochmal genauer in den Dialog auch zu kommen mit diesen Akteuren. Was mich in dem Kontext aber auch noch interessieren würde, gibt es auch eine Kontraposition, die pro einer militärischen Verteidigung und also einer aktiven militärischen Aufrüstung auch argumentiert?
Naja, also es gibt die Position der liberalen, rechten Kräfte, nationalbewussten Kräfte in der Ukraine. Die waren schon immer dafür, aufzurüsten und mehr für die Landesverteidigung zu tun. Also das ist jetzt auch kein Novum. Also jetzt werden verstärkt Zivileinheiten trainiert für die Landesverteidigung. Aber das gab es auch noch vor dieser Eskalation. Insofern, die ukrainische Gesellschaft gab es schon vor dieser Eskalation einen nationalpatriotischen Konsens darüber. Insofern, der Punkt ist, dass jetzt nach dieser Eskalation selbst Menschen, die vor einigen Monaten noch ich als Pazifisten kenne, selbst sie finden jetzt die Idee, Waffen zu kaufen und die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken, finden sie nicht mehr so doof. Sie verlassen ihre pazifistischen Positionen. Das ist eine Realität, die ich auch mit Sorge hier begegne. Aber vor diesem Kontext müssen wir tatsächlich überlegen, also was man tun kann, um überhaupt erstmal zu deeskalieren. Dann kommen wir langsam auch zu einer besseren Ausgangsposition, um andere grundsätzlichere Probleme zu diskutieren in der Ukraine. Deswegen ist jetzt auch von linker Seite, steht an erster Stelle, die Forderung, den Konflikt zu deeskalieren. Die Linken fordern übrigens auch die Russische Föderation, sich zurückzuziehen aus den besetzten Gebieten in Donbass und auf der Krim. Das muss erstmal erreicht werden. Und deswegen ist es wichtig jetzt, dass bald dieses Kräftemessen zwischen Russland und USA auch ein Ende findet. Ich weiß nicht, ob der Spruch, der Klügere gibt nach, richtig ist, aber man könnte auch diese Forderung an Russland richten und vielleicht auch diese Seite auffordern, zu deeskalieren und die Situation zu beruhigen.